Inforadio Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer zum ersten Mal in diesem Jahr. Sie hören das Kinomagazin im Inforadio Abgedreht, Kino im Gespräch. Hitler als Witzfigur, darum geht es heute unter anderem in Abgedreht im Gespräch zum Beispiel mit Taika Waititi, dem Jojo Rabbit-Regisseur und Hitler-Darsteller. Außerdem in der Sendung ein kurzer Besuch beim Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken und im Gespräch Nina Hoss, die in das Vorspiel erneut mit einem eindringlichen Frauenporträt überzeugen kann. Zunächst aber erstmal die wichtigsten Neustarts dieser Woche im Überblick. Kein romantisches Historiendrama und kein Musical ist Lutz Lies die wütenden Les Miserables. Auch wenn seine Milieustudie in einem Pariser Vorort tatsächlich an Victor Hugos Klassiker Die Elenden angelehnt ist. Der Film, so Lutz Lies, handle vom alltäglichen Elend der Menschen in Montfermeil. Pariser Banlieue, ein Mikrokosmos, in dem ein Funke genügt, um alles in Brand zu setzen. Mit dem Polizisten Stéphane an seinem ersten Arbeitstag taucht man ein in diese angespannte Welt mit ihren eigenen Regeln und Herrschern. Und ein entführtes Löwenbaby eines Clanchefs lässt die Situation eskalieren.
Was ist denn euer Problem? Was ist euer Scheißproblem?
Das Gesetz bin ich!
Was willst du mir damit sagen? Dass es ein Unfall war?
Die Kleinen lassen nicht locker.
Ist ja nicht eure Schuld. Wie immer.
Lutz Lies ist selbst in Montfermeil aufgewachsen. Er zeigt, wie es ist. Künstlerisch überhöht zwar, Anleihen bei Hugos Revolutionsdrama inklusive, aber gleichzeitig eindringlich realistisch und nicht zuletzt packend als gefährlichen Tanz auf dem Vulkan. Die wütenden Les Miserables. Das Vorspiel ist vor allem eins, ein weiteres großes Nina Hoss-Solo auf der großen Leinwand. Das Porträt einer Frau und Mutter, zerrissen zwischen Ansprüchen, Begierden und Unentschlossenheit. Zerstörerisch und selbstzerstörerisch. Als Geigenlehrerin lebt sie an ihrem neuesten Schüler ihren Ehrgeiz aus und vernachlässigt dabei ihren Sohn und ihren Mann. Nina Hoss macht mehr daraus, aber so sehr sie den Film auch trägt, wirklich lebendig, wirklich mehr als ein Konzept, wird er trotzdem nie. Das Vorspiel. Die Verfilmung von Das geheime Leben der Bäume ist eher das nicht so geheime Leben von Peter Wohlleben. Seine Seminare, Autogrammstunden, Diskussionsrunden, Waldführungen. Ja, auch die Bäume spielen eine große Rolle und die wichtigsten Gedanken aus Wohllebens Bestseller werden angesprochen, manchmal sogar buchstäblich, während der Film durchs Buch blättert. Und ab und an gibt es auch wirklich Spannendes und Lehrreiches zu sehen und zu erfahren, aber letztlich fühlt sich der Film zu oft an wie eine große Lesereise, wie ein Film zum Buch. Das geheime Leben der Bäume. Hitler als eingebildeter Fantasiefreund eines kleinen deutschen Jungen namens Jojo. Irgendwo in Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Das klingt absurder, als es tatsächlich ist in Jojo Rabbit von Regisseur Taika Waititi, der auch diesen Hitler spielt. Im Grunde entlarvt die kindliche Wahnvorstellung sogar ziemlich treffend den großen Wahn Deutschlands in dieser Zeit. Und als dieser kleine Junge sich mit dem jüdischen Mädchen anfreundet, das seine Mutter im Haus versteckt hat, verabschiedet sich auch der Farce-Charakter der Geschichte mehr und mehr.
Ich bin der Feind. Du bist kein Nazi, Jojo. Du bist ein 10-jähriger Junge, der gerne in lustigen Uniformen herumläuft und zu einem Verein dazugehören will.
Basierend auf der neuseeländischen Romanvorlage Caging Skies, besetzt mit Hollywood-Stars und unterlegt mit Beatles- und Bowie-Songs, erzählt Taika Waititis Jojo Rabbit zwar nichts wirklich Neues, aber das dafür mit frischem und wildem Witz und aus ungewohnter Perspektive. Das ist dann zwar manchmal doch etwas sehr absurd, aber nie geschmacklos oder gar verharmlosend. 6 Oscar-Nominierungen dafür hätten es zwar nicht sein müssen, aber als gelungene Unterhaltung mit Herz und Verstand ist Jojo Rabbit trotzdem unwiderstehlich.
Oh Gott, es ergibt alles keinen Sinn mehr.
Du sagst es. Es ist sicher keine gute Zeit, um ein Nazi zu sein.
Die wichtigsten neuen Filme dieser Woche. Mit seiner Vampir-Wohngemeinschaft in 5-Zimmer-Küche-Sarg gab Taika Waititi sein Kinodebüt. Danach folgte Thor und jetzt Hitler. Hitler als Fantasiefreund eines 10-jährigen Kleinnazis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Mittwoch feierte Jojo Rabbit seine Deutschlandpremiere hier in Berlin und kurz davor habe ich Taika Waititi zum Interview getroffen.
You know, there's a point to the film and the point of the film is not to tell a joke.
Der Film hat ja einen Sinn und dieser Sinn ist nicht, einen Witz zu erzählen. Das ist kein groß angelegter Sketch. Ich habe den Eindruck, dass der Film allein durch den Versuch, ihn zu beschreiben, manchmal als Komödie über Nazis missverstanden wird. Diese Vereinfachung wird dem Film aber nicht gerecht. Es ist keine Komödie. Es ist ein Drama über Kinder, die lernen, für sich selbst zu denken. Mit ein paar Witzen darin.
It's a drama about children learning to think for themselves. With some jokes in it.
Es sind schon mehr als nur ein paar Witze. Eine Gestapo-Truppe, die an einen Monty-Python-Sketch erinnert, Jojos bester Freund aus der Hitlerjugend, der wie eine Cartoon-Figur zum Running-Gag wird und nicht zuletzt natürlich der überzogene Hitler-Fantasiefreund des kleinen 10-jährigen Jojo, eine Rolle, die Regisseur Taika Waititi selbst spielen musste.
I mean, it was never my intention to play that role, so...
Ich wollte die Rolle nie spielen. Ich habe da nie dran gedacht, als ich das Drehbuch geschrieben habe. Als das aber dann klar war, dass ich das machen würde, war mir eins besonders wichtig. Ich wollte kein realistisches Porträt dieses Hitlers. Zum einen, weil er als Fantasiefreund keine Realität ist und zum anderen, weil es dafür einen besseren Schauspieler gebraucht hätte.
Bärtchen, Frisur und Uniform, fertig ist Waititis Hitler, der nie wirklich gefährlich wirkt, sondern so, wie sich ein 10-jähriger Junge seinen großen Helden vorstellt. Für Erwachsene eher eine Witzfigur. Waititis Film ist trotzdem keine Verharmlosung. Sein Hitler schon, aber auch das ist kein Problem.
I think Charlie Chaplin gave us permission in 1939.
Ich denke, Charlie Chaplin hat uns 1939 die Erlaubnis gegeben, das so zu machen. Wir sind ein guter Gesellschaft, das wurde ja auf die eine oder andere Art immer wieder gemacht, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Darüber habe ich mir nie allzu viele Gedanken gemacht und es gibt jetzt zwar ein paar kritische Stimmen dazu, aber die meisten kommen von Leuten, die den Film nicht gesehen haben.
Taika Waititis lustig machen mit Jojo Rabbit ist in jedem Fall kein Tabubruch, trotz einiger Zoten und Albernheiten. Er entlarvt mit dem Wahn eines kleinen Jungen auf heitere Art den mörderischen Wahnsinn des Nazifaschismus, damals und heute.
I don't like the idea of inciting violence, but I do agree very much so that it's okay to punch them around the face.
Ich bin kein Freund von Gewalt, aber ich denke schon, dass ein Nazi es verdient hat, verprügelt zu werden. Nicht umsonst gab es nach dem Krieg eine klare Ansage. Für bekennende und bekannte Nazis gab es keinen Platz mehr in der Gesellschaft und man kam ins Gefängnis. Traurigerweise gibt es seit einiger Zeit ein Comeback. Man kann als Nazi seine Ideen wieder auf Demonstrationen oder Veranstaltungen verbreiten oder man kann wie hier in Deutschland sogar eine Partei gründen. Nein, ich glaube nicht, dass man Nazis auch nur in irgendeiner Weise eine Plattform geben sollte.
They deserve a platform.
Der neuseeländische Regisseur Taika Waititi, sein Jojo Rabbit, jetzt im Kino. Ebenfalls angelaufen ist auch Til Schweigers neuer Film Die Hochzeit, Fortsetzung von Das Klassentreffen und mit genau dem gleichen an der Kinokasse bewährtem Humor. Nina Hoss ist unter den deutschen Filmschauspielerinnen eine Ausnahmeerscheinung und fast ein Kinogenre für sich. Spielt sie die Hauptrolle in einem Film, dann übernimmt sie den Film. Nicht aufdringlich, allein durch ihre Präsenz, so wie jetzt auch wieder in Das Vorspiel. Anke Sterneborg hat Nina Hoss getroffen.
Die Frauen, die Nina Hoss gespielt hat, wirken oft enigmatisch, ernst und entrückt. Da überrascht es fast, sie im Gespräch in den Büros des Berliner Porto-Prince-Verleihs als offene, neugierige, leidenschaftliche Frau zu erleben, die viel lacht und vor allem immer wieder vom Glück ihres wunderbaren Berufes schwärmt, in dem sie nun schon seit fast einem Vierteljahrhundert aufgeht.
Ich hatte so eine Freude daran. Ich wusste, das ist es. Das erfüllt mich. Und das hört bis jetzt nicht auf. Also ich habe jetzt gerade ein Jahr hinter mir, wo ich wieder denke, was ist das für ein unfassbar großartiger Beruf. Ich bin einfach verliebt in den Beruf. Ja.
Nina Hoss ist Jahrgang 1975. Geboren wurde sie in Stuttgart. Ihr Vater engagierte sich politisch als Gewerkschaftler und als Bundestagsmitglied für die Grünen. Ihre Mutter war Schauspielerin und Regisseurin am Stuttgarter Staatstheater. Schon als Fünfjährige sang sie vor 200 Leuten ein Geburtstagsständchen für ihren Vater. Mit 14 spielte sie dann zum ersten Mal auf der Bühne unter der Regie ihrer Mutter, die bis heute ein wichtiger Kompass ist, wenn es um Wahrhaftigkeit geht. An der Schauspielschule Ernst Busch spielte sie noch während des Studiums unter der Regie von Bernd Eichinger die Titelrolle in Das Mädchen Rosemarie. Bei den Dreharbeiten war es dann der Kameramann Gernot Roll, der die energiestrotzende Jungschauspielerin ein bisschen bremste, ihr den Unterschied zwischen der Arbeit auf der Bühne und vor der Kamera vermittelte.
Wenn man so jung startet, ist man ja so voller Energie. Da dampft alles. Ja. Also man will auch, dass jeder begreift, was man sagt und so. Und damit überforderst du den Film. Das kannst du nicht machen. Du musst im Film die Leute auf dich zukommen lassen auch. Du musst sie verführen, mit dir auf die Leinwand zu wollen und mal ein bisschen mehr rankommen zu wollen.
8,9 Millionen Zuschauer sahen sie als Mädchen Rosemarie im Fernsehen und Nina Hoss wurde mit einem Schlag ein Star. Es folgten Filme mit Doris Dörrie, Detlef Buck, Hermine Hundgeburt, Oskar Röhler, eine besonders intensive Zusammenarbeit mit Christian Petzold und vor allem immer sehr viel Bühne. Seit 1998 in Berlin am Deutschen Theater an der Schaubühne am Berliner Ensemble.
Für mich war eine sehr lange Wegstrecke so wichtig, dass ich nicht aus dem Training komme. Ich spiele die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit in Bewegung, weil ich auf die Bühne gehe, weil ich jeden Abend aufs Neue, es ist egal, wie du gestern warst, heute zählt.
In seiner Douglas-Sirk-Preis-Laudatio lobte der Theaterregisseur Michael Thalheimer, dass er keine Schauspielerin kenne, die sich so gründlich vorbereite wie sie.
Ja, sich vorbereiten, trainieren, üben, bis du zu so einem Punkt kommst, dass du dich davon befreien kannst und tatsächlich schöpfen kannst. Ich kann mich vorbereiten, wie ich will. In dem Moment des Spielens, wenn die Kamera läuft, muss ich es alles fallen lassen können, damit ich was erleben kann. Da fällt irgendwie eine Lampe um. Da muss ich damit umgehen als Figur. Oder der Partner macht etwas vollkommen anderes. Und darauf freue ich mich. Aber nur, weil ich weiß, dass ich den Teppich gelegt habe, auf dem ich da tanzen kann.
Bei dieser durchdringenden Vorbereitung geht es Nina Hoss vor allem darum, an einen Punkt zu kommen, an dem sie wirklich zu Hause ist im Leben der Frauen, die sie spielt. Für die Violinistin Anna in das Vorspiel bedeutete das, dass Nina Hoss wochenlang intensiv Geige übte, damit niemand sie verdächtigen kann, in diesem Leben nur zu Besuch zu sein.
Ein Beitrag von Anke Sterneborg. Nina Hoss zu sehen jetzt in das Vorspiel. Noch bis Sonntag ist Saarbrücken die Filmmetropole des Nachwuchs. Das größte, wichtigste und im Grunde einzige deutsche Nachwuchsfilmfestival, der Max-Ophüls-Preis. Ein Beitrag von Barbara Grech.
Allein im Spielfilmwettbewerb konkurrieren 16 Filme um den Max-Ophüls-Preis. Die Themen, die sie aufgreifen, seien gesellschaftlich relevant und werfen einen kritischen Blick auf unsere doch sehr instabil gewordene Welt, so der Programmleiter des Festivals Oliver Baumgarten. Vielfalt sei ein Thema.
Dass das Thema Diversität in unserer Gesellschaft ein Thema ist, das im deutschsprachigen Film noch nicht in den Inhalten sich so spiegelt, wie die Realität eben ist. Also das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, und das ist etwas sehr Positives, die wahnsinnig unterschiedlich ist, sehr unterschiedliche Nationalitäten, eben aber auch die sexuellen Ausrichtungen. Und all das macht unsere Gesellschaft aus als etwas Ganzes. Und das ist, diese Vielfalt ist etwas Positives.
Neben dem queeren Blick auf sogenannte Minderheiten stehen auch wieder die Asylpolitik, die Flüchtlingsdramen im Mittelpunkt. Denn auch wenn der Bürgerkrieg in Syrien, das Elend in Afrika für uns weit weg zu sein scheint, spätestens im Spanienurlaub stolpern wir darüber, wie im Film Sunburned.
Hello, miss.
No, thanks.
What's your name?
Claire.
Claire, where are you from?
England, Holland. Germany.
Oh, Germany. Guten Tag.
Ein junges Mädchen, Familienurlaub, man kennt das. Und sie treibt sich dann nach Spanien am Strand rum, trifft einen Jungen, der ihr was verkaufen will und freundet sich mit ihm an und lernt dann die Geschichte von ihm, dass er da nicht ganz freiwillig ist und vor allem auch, wie er da hingekommen ist.
Ansonsten gibt's die üblichen Liebes- und Familiendramen massenweise zu sehen und allerlei Leid und Schicksal. Selten sind Werke wie der Film Live. Da wagt eine junge Filmemacherin dann endlich mal einen visionären Blick in die digitale Zukunft. Live-Konzerte sind verboten. Terrorgefahr. Man kann sich virtuell zuschalten. Und trotzdem wagt eine junge Frau das Unerhörte und veranstaltet mit ihrem Bruder, einem Trompeter, ein verbotenes Live-Konzert. Solche Themen hätte man sich mehr gewünscht.
Ihr habt eure Live-Jacken zu Hause gelassen, denn was heute Abend hier passiert, ist live.
Mut zur wagemutigen Geschichte. Weg von der eigenen Bauchnabelschau. Einfach erzählen. Da können die jungen Filmemacher von der Ikone Rosa von Braunheim tatsächlich noch vieles lernen.
Barbara Grech über den Max-Ophüls-Preis. Zum Schluss noch zwei besondere Veranstaltungshinweise für Berlin. Zum einen, wie wäre es mit einem Kinobesuch zur Rettung des Movimentos? Die Räume sollen verkauft werden und damit die Betreiber sie selbst kaufen können, wird Geld für sie gesammelt. Am Sonntag um 14 Uhr kann man sich im Tilsiter Lichtspiele oder in den neuen Kammerspielen in Kleinmachnow eine Preview von Die Kunst der Nächstenliebe ansehen. Zum anderen, der zweite Veranstaltungstipp, an diesem Samstagabend feiert das Babylon im Rahmen der Fellini Retro zu seinem 100. Geburtstag mit einem Live-Konzert und der Musik aus Fellinis Meisterwerken. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.